Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus, heute im Hof des Brechthauses. Das Wetter ist uns heute noch milde gestimmt. Der Notfallplan sind Regenschirme, die wir dann aushändigen würden, aber wir hoffen jetzt nicht darauf. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Götter der Technik es auch gut mit uns meinen. Wie Sie sehen, haben wir hier einiges vorbereitet, denn heute dreht sich alles um die Adaptionen von Chick, dem Roman, den Wolfgang Herrndorf weitaus bekannt machte und den Sie sicher alle auch gelesen haben. Und wir wollen natürlich Ausschnitte zeigen auf unserer improvisierten Leinwand. Die Adaption, für die sind unsere Gäste verantwortlich. Ich freue mich sehr, hier Lars Hubrich begrüßen zu dürfen, der das Drehbuch für den Film geschrieben hat. Ludger Vollmer, der das Buch vertont hat für die Road Opera, und Alexander Riemenschneider, der Chick auf die Theaterbühne gebracht hat. Und moderiert wird der heutige Abend von Frauke Meyer Gosau, Literaturkritikerin und oft gesehener Gast hier bei uns im Rahmen des literarischen Trios. Ah, ich dachte, ich hätte Regentropfen gehört, aber nein, es waren keine. Gut. Mein Name ist Isabel Wanger und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch für diese nette Einführung. Ich kann den Dank gleich mal zurückerstatten an Frau Wanger, die uns nämlich durchgesteuert hat durch das Labyrinth der Rechtefragen. Es gab Zeitpunkte, in denen ich dachte, okay, dann müssen wir alles durch die kalte Küche machen, weil wir werden nichts zu sehen kriegen, wir werden nichts zu hören kriegen. Alles ist gut geworden und das haben wir ihr zu verdanken. So, ich sagte eben oben schon in unserem kleinen Vorgespräch, ich würde ja am liebsten, nachdem ich mir näher angeschaut habe, was unsere drei Gäste so alles erstens gemacht haben und zweitens gegenwärtig tun, mit jedem einen ganzen Abend hier verbringen. Und ich könnte Ihnen versprechen, es wäre irre spannend und interessant. Aber wir müssen uns heute ein wenig beschränken. Vielleicht sagen wir einfach, wir fangen mal an mit einer Session über Chick. Isabel Wanger hat schon gesagt, in welcher Beziehung unsere drei Gäste jeweils zu diesem Roman von Wolfgang Herrndorf stehen. Wir müssen uns vielleicht noch mal kurz vor Augen halten. Der Autor Herrndorf war ein Geheimtipp. Und das Los des Geheimtipps ist ja meistens lange sehr geheim zu bleiben. Und so war es, bis Chick erschien mit einer, wie wir eben noch mal rekonstruiert haben, etwas komplizierten Publikationsgeschichte. Erst war das Buch verdruckt, dann hat es keiner gelesen und dann ging es ab wie die Post und verkaufte über 2 Millionen Exemplare allein in Deutschland. Es ist ein ungeheuerlicher Wert. Der Autor erhielt sofort Literaturpreise, wo er vorher, möchte ich annehmen, gedacht hat, ach, das ist sowieso Hans Fallada-Preis, Clemens Brentano-Preis, Deutscher Jugendliteraturpreis, das ist für mich unerreichbar, es ist auch egal, ich mache mein Ding. So, und mit diesem Ich mache mein Ding hat er einen der größten literarischen Erfolge in der Literaturgeschichte der Bundesrepublik gemacht. Nun kann man sagen, ja, Buch sehr erfolgreich. Und was ist das, was an diesem Buch anstiftet, eine Oper daraus zu machen, das als Theaterstück auf die Bühne zu bringen, was ich mir als Laien nicht leicht vorstellen kann. Aber Herr Riemenschneider wird es uns gleich auseinanderlegen. Und was für ein Film kann daraus werden. Ich stelle Ihnen mit dem größten Vergnügen die drei Gäste noch einmal kurz vor und beginne mit Lars Hubrich, dem Drehbuchautor, der zuletzt, wenn meine Recherchen mich nicht in die Irre geführt haben, zum Beispiel Our House, einen anderen super Bestseller, der ebenfalls unerwarteten Art fürs Kino in ein spielbares, verfilmbares Stück Kunst verwandelt hat. Ich muss mal fragen, ist der schon erschienen?
Der ist erschienen. Wir haben nicht so viel mitbekommen.
Und ist irgendwie im Corona so?
Nee, das war noch vor Corona. Das Interesse war nicht so groß.
Dann müssen wir für seine Wiederbelebung sorgen. Das wird sich sicherlich im Anschluss an diesen Abend ohne weiteres ergeben. Der Film, also der Roman erschien 2010, der Film erschien 2016, 2011 war Herr Riemenschneider mit seiner Chick-Inszenierung hier im Deutschen Theater und 2017 folgte Ludger Vollmer mit der Oper Chick. Ein für mich zunächst genauso überraschender Gedanke, Chick als Oper, diese beiden jungen Leute, die da eine Abenteuergeschichte erleben, Wahnsinn. Aber wir werden es nachher hören und dieser Wahnsinn überzeugt unmittelbar. Wir können vielleicht die Vorstellung kurz damit ihr bewenden haben lassen und zur ersten Frage. Die drei Gäste werden sich nachher untereinander, hoffe ich, in ein für uns alle spannendes Gespräch vertiefen, weil die haben viel mehr zu sagen, als ich fragen könnte. Aber eine Frage muss ich am Anfang loswerden. Wie sind Sie überhaupt auf Chick als mögliches Material aufmerksam geworden? Fangen wir bei Herrn Hubrich an.
In meinem Fall war das... Es ist recht schnell erzählt, Wolfgang Herrnhoff war ein Freund von mir auch, der meine Arbeiten schon kannte, auch Bücher, andere Bücher, die ich geschrieben hatte, Drehbücher. Und der hatte sich gewünscht, noch zu Lebzeiten, dass, wenn es eine Verfilmung geben sollte, ich das Drehbuch schreibe.
Und Sie haben gesagt, klar.
Ja.
Okay.
Also ich habe mich mit großer Freude dann daran gemacht, ja.
Okay. Und Herr Riemenschneider, wie ging es bei Ihnen zu?
Das war ja genau 2011, wie Sie gesagt haben, also deswegen muss ich mich ein bisschen erinnern. Das war die Dramaturgie des Deutschen Theaters. Also die Dramaturgie ist ja so im besten Falle so ein Think Tank des Theaters, die Stoffe suchen, Stoffe wälzen und als Theaterregisseur ist es ja eigentlich für mich schön, manchmal selber Vorschläge zu machen und zu sagen, lass uns doch das machen und manchmal umgekehrt auch dass Vorschläge an einen herangetragen werden. Und so war das, dass sie gesagt haben, lies doch mal dieses Buch, kannst du dir das vorstellen? So, und dann ging es weiter, genau. Aber das kam vom Theater.
Und das ist, hat seine Premiere gehabt im Dezember und war überhaupt die zweite Chick-Inszenierung nach der in Dresden.
Genau.
War das vom Theater auch so gedacht, da haben wir einen schönen Weihnachtsstoff,
Nee,
junge Leute ins Theater holen?
Nee, also zumindest ich habe das jetzt sagen, diese Überlegungen nicht mitgekriegt, weil es einfach aus der Qualität selber heraus überzeugt und weil es ja eine Geschichte ist, die, da werden wir sicher noch drauf kommen, junge Menschen und Erwachsene gleichermaßen genau anspricht. Das war das Ausschlaggebende, die innere Kraft davon eigentlich.
Und deswegen ist es dann auch in den Kammerspielen gelandet und nicht in einer kleineren Bühne.
Ja, wir haben es für die, Sie kennen Sie ja wahrscheinlich hier um die Ecke, das Deutsche Theater, wir haben es für die Box gemacht, da passen 80 Leute rein oder so und da haben sie vielleicht nicht so oft 10-mal gespielt oder so und dann ging es in die Kammerspiele. Ja. Und das ist vielleicht gesagt für mich, also in meiner, es war sozusagen, Es war so der Anfang meiner Berufslaufbahn. Es war eine meiner ersten Spielzeiten nach dem Studium und nach dem Regiestudium. Und das ist total, also das läuft jetzt noch, jetzt im Sommer, gibt es ja ein Sommerprogramm am DT. Das ist sehr ungewöhnlich, ist ein bisschen unheimlich, dass sowas 10 Jahre läuft.
Irgendwie. Ja, absolut. Sehr toll. Herr Vollmer.
Ja, also am Theater Hagen, das Theater Hagen ist ein, man sagt B-Theater, also mittleres Theater im Ruhrpott, steht auch sehr im Sturm der Politik, muss man sagen. Es ist schwierig dort, aber hat eben auch immer wieder großen Mut bewiesen. Und die hatten schon 2 Opern von mir im Repertoire, also nicht uraufgeführt gemacht, Gegen die Wand nach Akin und übrigens der 2. Stoff. Ne? Und Lola rennt nach Tykwa. Und just dann nach dieser auch ziemlich erfolgreichen Premiere von Lola rennt, kam dann der Intendant auf mich zu und sagte, hier ist meine letzte Spielzeit 2017. Ich wünsche mir von dir noch eine Uraufführung. Und das dauerte nicht lange. Dann kam die damals also wirklich hoch, also eine Dramaturgin, die ist leider verstorben jetzt, aber und mitten in unserer Arbeit. Und das war hammerhart, weil sie ein unglaublicher Kopf war. Die hat mir diesen Stoff vorgeschlagen und ich kannte den damals überhaupt nicht. Ich kannte den nicht, den Stoff, und habe gedacht, so. Und habe mir den erstmal, wie man so sagt, reingezogen. Habe mir den also durchgelesen und nach kurzer Zeit habe ich gedacht, das ist ja eine Bombe. Also das ist ja eine Bombe, das ist ja irre. Das ist ja vollkommen also ein Stoff, der einerseits ein Jugendstück ist, na klar, für 2 Jungs so, ne? Andererseits ein von der Form her ein auch für die Oper eine Potenz hat, einer hochavantgardistischen Form, ja, von der inneren Struktur. Das muss man immer mitlesen als Komponist. Dann ist er durchsetzt von einer unglaublichen Energie des Punkes. Ja, also Punk, ich habe daran Punk studiert. Eine meiner Figuren, die Isa dann, ja, die Stimme von der, also die Gesangstechnik von der, die ich in die Oper reingebracht habe, ist die Gesangstechnik von Nina Hagen. Die habe ich dann daraufhin richtig studiert und muss sagen, Hut ab. Ja. Und das Dritte war also ein ganz, ganz tiefer philosophischer Untersatz, der in diesem Buch drin liegt und der es mich dann schließlich vollkommen davon überzeugt hat. Und ja, und das ist jetzt, also 2017 ja dort in Hagen urgeführt worden, dann kam es gleich in sächsischen Landesbühnen ein halbes Jahr später raus und jetzt läuft es, wenn Corona es mal wieder zulässt, schon seit einer Weile am Staatstheater Darmstadt. Also ein ähnlicher Vorgang, den ich gar nicht anders zu verorten weiß als da, dass dieser Stoff eben, ja, wirklich, also nicht nur für Jugendliche, sondern in Karlsruhe bin ich schon von Jugendlichen angesprochen, also angeschrieben worden, obwohl die es in Karlsruhe noch gar nicht haben. Sie möchten es gern dort haben, ja. Ja, aber als Oper auch, ja. Also, und es geht nicht nur um Jugendliche dort. Es ist ein Stoff, der wie die antiken Stoffe, ja, junge Leute wie alte Leute, wie das mittlere Alter für sich also vereinnimmt. Ne? Und ich denke, es hat wirklich damit zu tun, dass es unser Leben in der Mitte berührt. Deswegen funktioniert dieser Stoff. Ja.
Wir pirschen uns langsam an die konkreten Beispiele heran, die wir hier sehen und hören werden. Ich muss aber zuvor Herrn Hubrich noch fragen, wie ist das zugegangen? Sie haben das Drehbuch in einem sogenannten Writers' Room verfasst, zusammen mit dem Regisseur und zusammen mit Hark Bohm. Und eigentlich sagt man ja beim Verfassen von Kunstwerken, wenn sich da 3 Gestalten drüber beugen, die alle profiliert sind, gibt es Probleme.
Die Entstehung des Films hat eine etwas längere Vorgeschichte. Eigentlich war ein anderer Regisseur, ja, dran, der David Nehnt, der hatte dann erst wieder da gemacht, diese Hitler-Komödie. Und da hat sich die Postproduktion sehr nach hinten rausgeschoben. Und dann ging das auseinander zwischen dem Produzenten und David. Und mit dem hatte ich aber auch schon eine Fassung geschrieben. Und dann hat der Produzent, der wusste, dass Fatih Akin gerade kein aktuelles Projekt hat, Fatih Akin angerufen oder ist nach Hamburg gefahren und hat ihm das vorgestellt und hat gesagt, okay, wir haben jetzt wenig Zeit bis zum Drehbeginn, kannst du dir das vorstellen? Und Fatih hat dann Haag Bohm mitgebracht als künstlerischen Berater quasi, weil wir dann in so einer sehr kurzen Zeit, ich glaube von anderthalb Monaten oder zwei Monaten, das Buch komplett neu geschrieben haben, die Schwerpunkte draufgelegt haben, was Fatih interessiert, die waren halt anders und Fatih hat nun mal alles neu besetzt. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir zu dritt zusammensaßen und viel diskutiert haben und ich habe mich dann zurückgezogen und habe geschrieben. Dann habe ich denen das geschickt und dann saßen wir am nächsten Morgen wieder zusammen und haben darüber geredet und haben uns dann so durchs ganze Buch gearbeitet, bis wir am Ende dann ein Drehbuch hatten. Und dann war ich die erste Woche beim Dreh auch noch dabei, weil Fatih dann noch mal Sachen besprechen wollte und so.
Um gegebenenfalls noch was umzustellen, Figuren anders zu charakterisieren?
Ja, nee, teilweise auch einfach, um sich so warm zu reden für den nächsten Tag. Ah, okay. Also lass uns noch mal über die Situation reden und sowas. Und dann bei der Szene, die wir dann hoffentlich gleich sehen werden, da war es auch so, dass der Drehort noch nicht feststand. Also als dann der Drehort gefunden wurde, musste ich die Szene daraufhin natürlich anpassen. Also das kam dann auch teilweise vor. Und es ging in diesem Writers Room, das ging recht harmonisch her, aber auch durchaus haben wir uns angeschrien, aber wie das halt so ist.
Das heißt, wir sollten mal die Szene sehen. Wollen Sie vorher dazu was sagen oder sollen wir erst mal schauen?
Erst mal schauen.
Gut. Der Kleidermann, tatsächlich, ich fand die Szene total... also lustig, ja. Und natürlich kann ich nicht in eine Oper, kann ich keinen Kleidermann reinmachen. Das geht gar nicht, ne. Aber ich fand es cool, dass zwei Jungs, ne, sich eine alte, versiffte Kassette, die sie irgendwo finden, reinschieben und dann leiert da Klaviermusik und dann sagt der eine, Mozart oder was? Oh, klingt das schlimm. Oh, Mozart oder was? So, und ich habe dann tatsächlich in meiner Oper dann diese Szene auch natürlich drin, musste ich haben. Und so ein Komponist probiert ja immer mal was aus, auch was er sonst nie gemacht hat. Und ich dachte, also ich kann nicht Kleidermann spielen, ich kann auch nicht Mozart spielen. Ich will auch jetzt nicht das spielen, was die Leute bis jetzt in meiner Oper gehört haben. Aber ich möchte gerne was haben, was irgendwie so völlig anders ist. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du, du probier doch einfach mal so richtig die gute alte Zwölftontechnik aus. Und das habe ich gemacht. Das ist einer, der tatsächlich, das wusste ich nicht, als Komponist, meine Erfahrung mit dieser Technologie, ja, das ist ja wirklich eine Technologie, wusste ich, habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass die tatsächlich richtig Kraft entfalten kann. Und dann singt der hier der Chick, nicht der Chick, der Mike, singt dann, während die da langbrettern, über Ransdorf geht die Sonne auf und wir fahren bei Schönberg über so, ne? So, der Dialog ist tatsächlich so, das klingt eine Zwölftontechnik, richtig saftig, aber Zwölftontechnik, oh, was ist denn das, Mozart oder was? Oh, klingt das schlimm. Und dann geht das tatsächlich dazu dann so los, ja.
Wir werden ja nachher noch Gelegenheit haben, uns ein bisschen ausführlicher mit dieser großartigen Oper zu beschäftigen. Jetzt erst noch mal zurück zu dem Filmausschnitt. Wir waren beide der Meinung, das wollen wir heute Abend zeigen.
Ja, man kann an der Stelle ganz gut, ich nehme mal stark an, dass die meisten hier den Roman auch kennen. Also an der Stelle kann man ganz gut sehen, wie wir Sachen verdichten mussten. Es war uns ziemlich schnell klar, also im Roman passiert ja eigentlich nach dem Unfall noch eine ganze Reihe von Sachen, das ist ja auch ein anderer Unfall, da fällt ihm ein Feuerlöscher auf den Fuß, genau. Daraufhin gehen sie ja noch ins Krankenhaus und dann treffen sie ja noch den alten Mann, der da in dieser verlassenen Stadt lebt, der sie erst beschießt und der ihnen dann vom Krieg erzählt. Horst Fricke, genau. Und uns war aber klar, dass ab dem Moment, wo Isa sich von den beiden Jungs verabschiedet, wir dramaturgisch jetzt zum Ende kommen müssen, dass diese Sachen, die im Roman sich wunderschön lesen lassen und die auch sehr lustig und spannend sind, dass die aber den Film dann eher so in was Anekdotisches zerfallen lassen würden. Also beim Roman ist ja das Schöne, man nimmt ihn hoch und man liest was und dann legt man ihn wieder weg und dann bei 90 Minuten versucht man doch, dass das Ganze einen Zug kriegt. Und das war auch eins der Hauptprobleme, die wir hatten, dass da doch viele schöne Episoden sind, aber wie kriegt man da einen Bogen hin? Und eben da war uns klar, wenn Isa weg ist, müssen die Jungs eigentlich ziemlich schnell diesen Unfall mit dem Schweinelaster haben. Aber es muss noch so eine letzte Hürde geben. Und das ist in diesem Fall, dass sich Mike in das Steuer setzt. Und da haben wir dann Sachen verdichtet. Also es gibt auch eine Brücke, über die die fahren. Es gibt einen Unfall, das ist jetzt hier ein anderer Unfall. Und dann die Überredung und dann das Coming Out, ne, von Chick. Wo wir dann auch, da konnte man jetzt eben den Voice-Over, wo Mike sagt, ich überlegte auch kurz, schwul zu werden. Wir hatten das eigentlich erst geschrieben ohne Voice-Over. Also der erste Schnitt war auch komplett ohne Voice-Over. Und dann haben wir aber gemerkt, naja, Mike ist ja schon sehr verschlossen am Anfang. Und um ein bisschen in seinen Kopf reinzuhören, das hilft uns auch, dann die Leute mitzunehmen. Auch wenn der Tristan ein sehr schönes Gesicht hat, auch ein Gesicht hat, das man sich gerne anguckt, wo man sich auch drin spiegeln kann auf eine Art. Und hier war das dann eine Stelle, wo, also ich war auch erst mit dem Voice-Over, ich wollte da gar nicht so viel drin haben. Und an der Stelle meinte ich dann aber, wir brauchen hier unbedingt diesen Voice-Over, wir brauchen unbedingt diese Stelle mit dem, kurz überlegt, dich schwul zu werden, weil diese Spannung, die sich da aufbaut, den löst sich dann im schönen Lacher. Ne? Ja, das sind so die Sachen, die an der Stelle ganz wichtig sind.
Und es sind ja so viele tolle Szenen, die da eine nach der anderen in dem Buch vorkommen, dass ich, als ich das jetzt wieder las, dachte, das ist ja irre schwierig zu entscheiden, was nehmen wir rein und was fällt raus. Haben Sie da irgendeinen Modus unter Ihnen dreien gefunden, zu sagen, das entscheidet Lars?
Naja, also wir hatten auch über, also die meisten, den Roman lesen, sagen irgendwie, das ist so ein Roadmovie, aber was man vergisst, die fahren ja erst in der Mitte des Romans los. Genau. Also davor passiert ja eine ganze Menge. Ja. Und zwar auch da klar, wir müssen die eigentlich nach einem Viertel des Films oder so langsam auf die Straße schicken. Und gerade am Anfang ist ja auch sehr viel Erinnerung von Mike. Ne? Also an die Sachen mit dem Bumerang oder so Erzählungen aus seiner noch früheren Kindheit. Ne? Diesen Schulaufsatz, den er vorliest, ist ja eigentlich im Buch auch nochmal ein Flashback. Ja. Und wir haben gedacht, okay, wir können die Sachen, wir müssen die alle auf eine Zeitebene holen und müssen da am Anfang ein bisschen entkramen, damit die beiden Jungs dann schneller losfahren. Weil das Herzstück war des Films, das war uns klar. Und dann mussten wir uns ja schweren Herzens teilweise von vielen schönen Szenen aus dem Roman trennen. Aber das Schöne ist ja eben, den Roman gibt es ja. Also man kann den Roman jederzeit wieder in die Hand nehmen und lesen und all die Szenen sind ja nicht weg. Und das ist halt nur eine Interpretation. Ich denke auch, dass mit David wahrscheinlich andere Szenen wieder reingekommen wären. Also man kann sicher sehr viele schöne Filme machen aus diesem Roman. Das ist einer. Ja.
Und man kann ein tolles Theaterstück daraus machen. Und Sie mussten ja gänzlich anders vorgehen, viel künstlicher, oder?
Ja, also durch die Beschränkung, was will man sehen auf der Bühne? Ne? Und wenn man sagen, also welche inneren Bilder sollen entstehen? Und als ich dann gelesen habe, und es ist ja ein ganz bildmächtiger Roman, aber es sind alles Bilder, die im Lesen, beim Lesen im Kopf entstehen, war sehr schnell klar, dass wir jetzt nicht eine Inszenierung machen, in der wir versuchen, diese Bilder auf die Bühne zu bringen, sondern wie schaffen wir eine Art und Weise, Theater zu spielen, in dem diese Bilder zwischen Publikum und Bühne entstehen, sozusagen. Also das heißt also, und das ist, finde ich, gerade bei erzählerischen Stoffen und deswegen ist der hier so sehr fürs Theater geeignet. Vielleicht so grundsätzlich, ich finde, es gibt so eine Verführung für Theater, wenn sie Romane bearbeiten, dass sie sagen, ja, der Plot ist so gut und deswegen wollen wir, und das kennen die Leute, deswegen wollen wir es auch auf der Bühne haben. Mhm. Und das finde ich aber, das mag sein, das ist aber gar nicht das Entscheidende für mich, warum etwas auf die Theaterbühne gehört oder nicht, sondern was ist ein bestimmter Ton, den es gibt im Roman? Was ist eine bestimmte Erzählhaltung? Und das war das Tolle hier, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht eine Bühne, die dann, wie soll man das machen? Also das kann man machen, aber man wird immer hinterherhinken, zu sagen, und dann sind sie zu Hause, dann sind sie in diesem Auto, sondern wie bringt man eine andere Form von Bewegung da rein? Deswegen war die Frage gar nicht, wie zeigen wir eine Situation, von der erzählt wird, wie im Film, sondern wie zeigen wir eine Situation, in der sie erzählen. Also wie stärken wir dieses, wie wenn wir uns gleich irgendwie Bilder, sollen wir das jetzt schon machen oder sollen wir das später machen? Ja. Genau, vielleicht, das sind jetzt so ein paar Bilder, die auf der Seite, ich gehe mal hin, um das selber zu sehen, die man, ja genau, das ist doch ein gutes Anfangsbild, die kann man auf der Homepage vom Deutschen Theater sehen. Wie bauen wir eine Situation, in der erzählt wird, selber? Und wie macht es Spaß, Leuten zuzuschauen, in der sie das erzählen? Und was du gerade über diesen Voice-Over gesagt hast, war total spannend, weil uns schnell klar war, dass wir nicht, sagen jetzt nur die Dialoge rausschreiben und dann haben wir Figuren, die diese Dialoge sprechen, sondern dass gerade die Prosa eine unglaubliche Kraft hat, selber im Erzählen. Und gerade dieser Anfang, wo die erstmal ganz schön viel erzählen, bevor sie einsteigen, war natürlich, genau, die beiden hier, das ist doch super, war natürlich eine Situation, die Spaß gemacht hat, in der sie selber fast, ja, Stand-up ist, blöd, aber in der sie selber sozusagen vor dem Publikum sich behaupten, sie erzählen und vielleicht noch ein, nee, das gehört nicht zu unserer Inszenierung, noch einmal zurück vielleicht, noch einmal zu diesem hier. Und deswegen haben wir eine Bühnensituation geschaffen, in der man sagt, es gibt die Walachei, das war am Anfang noch nicht so erleuchtet, und es gibt aber im Gegensatz zu der Reise in den Osten hier so eine stilisierte Westernlandschaft, das war eine Form von Konzert, da gibt es den Cowboy. Und dann vielleicht auch als entscheidenden Unterschied, weil wir eben, also ich meine, das Schöne ist ja immer, wenn man merkt, man hat Grenzen. Also dann, wenn man merkt, es ist nicht mehr alles möglich, wir können nicht alles machen, das ist eigentlich das Gute, weil dann geht die Kreativität los. Und wenn man nochmal in das nächste Bild geht mit den zwei, die beiden haben, das sind Thorsten Mierse und Sven Fricke, die haben Chick und Mike und alle anderen Rollen gespielt, und das ist vielleicht auch das Entscheidende, nicht der eine hat Chick gespielt und der andere Mike, sondern auch die haben untereinander gewechselt. Und jetzt könnte man denken, das ist doch furchtbar verwirrend. Und worum es geht, sozusagen, wenn ich von der Situation erzähle, wie schafft man eine Situation, in der erzählt wird, in der diese Bilder entstehen, ist sozusagen die Hauptfrage, wie schafft man eine Bewegung? Und worum es bei uns beim Proben ging, wir haben auch eine Fassung erstellt, wir haben den Roman auch einkürzen müssen, hatten ähnliche Fragen, sind aber mit einer gekürzten Fassung auf die Proben gegangen, und ich habe den Text nicht vorher verteilt. Also ich habe nicht gesagt, du sprichst das und du sprichst das, sondern das waren ganz tolle Proben. Ich kannte die beiden auch schon länger, und wir haben, es ist schon lange her eben, dass wir es geprobt haben, ich erinnere das noch gerne, weil es einfach, wir haben 7 Wochen daran geprobt, und es ging darum, eine Jam-Session zu erzeugen. Es ging darum, gemeinsam mit diesem Text zu jammen und zu sagen, ich nehme jetzt mal die ersten Seiten, mal schauen, wann du mich unterbrichst, mal weitererzählst, wann du mit einem russischen Dialekt sprichst, wann mache ich das? Und das, sobald, und das, glaube ich, war klar, die Zuschauer das Spiel begreifen, wie die beiden Repliken voneinander abnehmen, wie sie sich einerseits herausfordern, wie sie battlen, wie sie aber auch sich vertrauen darin gegenseitig. Darüber entstand die Bindung zwischen den beiden, und über das Spiel der Schauspieler und über das Vertrauen der Schauspieler, dass man, wie man diese Texte spricht, diese Freundschaft zu erzählen. Und letztendlich, man kann sozusagen sagen, diese Bewegung nicht, dass wir ein Auto auf der Bühne haben, sondern wie, dass sie sich durch den Text so bewegen, wie sich vielleicht dieses Auto durch die ostdeutsche Provinz bewegt. Das war der Ziel davon. Und das war das Ziel davon. Und es gibt jetzt noch in dieser Inszenierung auch Stellen, in denen es offen ist, wer was sagt. Und wo sie das auch immer wieder anders machen. Und das ist sozusagen, ja, deswegen finde ich total spannend, ein ganz anderer Weg, also auch ein musikalischer Weg, glaube ich, aber der natürlich versucht, Sprache musikalisch zu behandeln. So,
das Spannende dabei ist auch nochmal, also, wo es ja sehr abstrakt ist dann im Theater, ne? Auch man stellt sich dann die Landschaften vor, die da im Roman beschrieben werden. Beim Film hatten wir eben genau das andere Problem, eben was ich meinte, dass man dann auch Szenen auf bestimmte Örtlichkeiten hinschreiben musste. Und es gibt noch eine andere Szene im Film, die ich sehr schön finde, wo die beiden Jungs draußen liegen und über Starship Troopers reden, ne? Und sich vorstellen, dass da zwei Insekten irgendwo einen Helikopter geklaut haben und an sie glauben. Und im Roman machen die das, da sitzen die im Auto, ne? Und es regnet. Und Fatih hat dann überlegt, was ist eigentlich in Ostdeutschland, wenn man so rumfährt, was fällt einem eigentlich immer wieder ins Auge? Und das sind diese Windkrafträder. Und habe überlegt, das ist natürlich ein tolles Bild, wenn die beiden da direkt unter so einem Windkraftding liegen und die Rotoren drehen sich. Das ist ein guter Anlass, auch über Science-Fiction nachzudenken. Und ganz viele, also ich hatte schon mehrmals jetzt gehört, dass Leute auch dachten, das ist ja aus dem Roman, weil es so ein klares Bild ist und so sehr auch in den Roman passt, in die Ortschaft. Aber da wurde einfach was konkretisiert, was es im Roman wirklich gar nicht gibt. Das war eigentlich eine Erfindung.
Sollen wir nochmal?
Ja, genau, wir können ja ein bisschen weitergehen, genau. Also, ja, genau. Also genau, also die zwei spielen sich wirklich durch alle Rollen. Sie übernehmen die Mutter, sie übernehmen den Vater. Und das Wichtige ist aber, dass sie das nicht sozusagen, da gibt es keine Kostüme, so ganz blöd gesagt, es gibt keine Kostümwechsel. Ne? Es gibt, die beiden machen das nur durch eine Veränderung vom Körpergestus, vom sprachlichen Gestus. Und das hat ganz viel mit Imitation zu tun. Also so wie man von anderen Leuten spricht, wie man die automatisch imitiert. Und hier sehen wir sozusagen Isa. Und das war für uns eine, weil Isa, vielleicht haben ja ein paar von Ihnen Bilder deiner großen Liebe gelesen. Das ist sozusagen der Roman, also oder ein unvollendeter Roman, der um dieses Mädchen geht, was den beiden begegnet. Und das ist wie, wenn man dieses Schick-Universum so sieht, ist Isa wie so ein eigener Planet, der da so einmal durchkommt. Und diesem Planet hat dann eben Herrndorf dann nochmal ein eigenes Universum gewidmet. Und weil die da so wie so ein Planet einmal herkommt, wieder verschwindet, haben wir gesagt, wir haben dieses Spielprinzip, dass diese zwei Spieler alle Figuren spielen können, sogar eben sich selber, Mike und Schick, hin und her werfen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das total, wenn ich jetzt davon erzähle, überlege ich, ob das eigentlich total verwirrend klingt, aber ich kann Ihnen nur von vielen Vorstellungen sagen, es ist eigentlich ganz organisch, weil man, wenn man, sobald man die Spielverabredung kapiert, oder du hast es ja gesehen.
Ja, es leuchtet sofort ein, ja.
So, und das hatten wir aber Lust, eben einmal zu brechen und einmal zu sagen, die können alles erzählen, aber jetzt kommt auf einmal ein autonomer, eigenständiger Planet rein. Deswegen gab es einmal Isa als eine Schauspielerin, die hatte einen Auftritt von ein paar Minuten und das ist sie auch wieder verschwunden. Und dann haben die es wieder weitererzählt. Genau. Das hier ist diese Horst-Fricke-Szene, von der du eben erzählt hast, dass ihr sie rausgenommen habt. Genau, die gibt es bei uns. Und es gibt einen Popsong, den Mike selber zu Hause erfunden hat. Ich bin nicht eingeladen, heißt der, den haben wir geschrieben. nur Nazis, Russen und Idioten bleiben heute zu Hause. Und Arne Jansen ist ein Jazzgitarrist aus Berlin, der hinten sitzt, der begleitet die beiden auf ihrer Reise. Der ist so ein bisschen der Lada, kann man sagen. So. Also der bringt die Sache nochmal ins Rollen. Ja. Genau.
Und gab es für Sie irgendwelche Szenen, die Sie nicht machen konnten und wo Sie aber hinterher oder währenddessen dachten, oh verdammt, das hätte ich so gern gesehen?
Ja, dieses ganze Prozess des eine Fassung machen ist ja unglaublich schmerzvoll, weil man, es gibt eine große Verführung, diesen Roman zu machen und dann geht man durch dieses Tal des Fassungsmachen. Man sagt, ja, das können wir nicht machen, das können wir auch nicht machen. Und das ist erstmal viel Arbeit vorher. Und dann ist für mich immer so eine Frage, je nachdem, wie gut ich die Leute kenne, mit wie viel Überschuss, ja, gehe ich sozusagen in die Proben rein. Das ist vielleicht nochmal, das würde mich auch interessieren, wie das beim Film ist oder wahrscheinlich in der Oper. Du musst wahrscheinlich sehr, sehr klar du hast dein Werk vorher fertig. Und bei uns war es so, auch mit dem Roman, dass ich wusste, klar, wir wussten Kernszenen, aber es gab bestimmt 30 Seiten, von denen wir wussten, die werden es am Ende nicht machen, aber ich bringe die trotzdem mit in die Proben rein und wir gucken, was passiert mit denen. Und dann ist ja auch das Tolle, wenn man Spielerinnen und Spieler hat, die das auch wirklich Lust haben, mitzudenken, das auch nochmal durch die Erfahrung des Körpers auf der Bühne, ja, und dass es so eine eigene Erzähllogik, eigene Erzählsemantik gibt, man auf einmal auf Schnitte kommt, Striche kommt, die man am Tisch gar nicht machen würde. Am Tisch denkt man, wenn ich das jetzt streiche, das wird nie jemand kapieren. Und auf einmal, wenn man das auf der Bühne macht, weil man weiß, was man vorher schon erzählt hat oder weil dieses, wenn ich so von Universum spreche, also die zwei haben ja wirklich versucht zu sagen, es ist ja immer ganz wichtig, finde ich, als Erzählhaltung, wem erzähle ich das? Wem erzählt das Mike eigentlich? Wer breitet das aus? Und was nehmen nochmal über dieses Voice-Over. Es ist die Geschichte von Mike und Schick, aber sie wird von Mike erzählt. Das ist halt im Theater wahnsinnig wichtig, dass, finde ich, dass man, deswegen waren die eben beide Mike und Schick, weil ja trotzdem einer erzählt und wir blicken mit dem einen auf den anderen. So. Und je mehr über diese Erzählhaltung klar wird, desto klarer kann man dann sagen, von dieser Szene können wir uns jetzt doch verabschieden und das hier das hier lassen wir drin. Und jetzt, weil jetzt Corona-Bedingungen, eben zeigen wir das Ding jetzt zum ersten Mal draußen und auf dem Vorhof vom DT im August. Und jetzt, nach 10 Jahren, hat sozusagen die DT-Leute haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung gemacht mit den Draußensachen, haben gesagt, ja, für draußen ist es doch ein bisschen zu lang. Das heißt, wir werden es jetzt auch nochmal, nach dem Urlaub werde ich mich jetzt auch nochmal mit der Dramaturgin treffen und werden gucken, welche Szenen wir jetzt noch rauslassen können. Aber das werden wir jetzt nach 10 Jahren dann nochmal rausfinden.
Und das heißt, Sie müssen nochmal probieren und
ja, auch ein bisschen
das in den Schauspielern wieder aufwecken. Ich meine, 10 Jahre sind ja...
Ja, aber das Verrückte ist ja eher gefährlich, weil das ist auch nicht, es ist mir auch noch nicht begegnet so. Die haben jetzt auf jeden Fall über 200 Vorstellungen gespielt davon. Und das heißt, die sind das damit sehr vertraut. Ja, ja. Genau.
Okay. Jetzt müssen wir was von der Oper erfahren. Können Sie uns ein bisschen was zum Produktionsvorgang erzählen, weil ich habe nicht die mindeste Ahnung, wie eine Oper in einem Kopf entsteht und aus dem Kopf erst aufs Papier und dann vom Papier in ein Orchester und dann mit dem Orchester vor ein Publikum kommt. Klingt aufwendig.
Ja, das ist es. Aber es ist ein langes Lied, aber ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Also das Allerwichtigste an der Oper ist zunächst erstmal das, was Lars und auch beschrieben hast. Man muss den umfangreichen, sehr komplexen Stoff, den man da hat, auch jetzt in diesem im Fall dieses Buches, ja, auf seine Essenz zusammenpressen, sozusagen wie mit der Kartoffelpresse, und dann hat man die Kartoffelstärke und das ist es jetzt, ja. Und das ist wirklich richtig schwer, das so hinzukriegen, dass man von vornherein dann schon hört, das hat Zug, ja. Als Komponist muss ich dann auch als zweite Vorarbeit dann die Person erstmal psychografieren sozusagen. Jeder kriegt bei mir ein Psychogramm. Wie ist er? Ist er nett? Ist er schnell wütend? Oder wie ist er so? Ja? Und zum Dritten muss ich den Roman formal richtig scannen. Also es gibt im Roman Stellen, die weiter vorne sich befinden, wie zum Beispiel solche Naturstellen wie die Blaue Lagune oder dieses Mars-Insektenkino und sowas. Die dann auch hinten wieder vorkommen. Es gibt Stellen, die eine psychische Konstellation haben, also die Liebesszenen oder wenn Mike und Chick über die Homosexualität von Chick sprechen und so. Das sind Stimmungen, die nicht immer ausformuliert werden müssen mit der Sprache, sondern dann, wo da greift die Musik dann ein und erzählt manchmal leichter und wirksamer sogar, als wenn ich jetzt darüber einen Roman nochmal extra erzählen würde. Und dann muss ich das da ich ja Komponist bin und der Mensch Musik so wahrnimmt, dass er sie in der Entwicklung wahrnimmt. Ich rede jetzt mal als Beispiel, nehme ich mal das alte, also romantische Ideal der Leitmotivik, das ich nicht verwende. Ja? Aber das heißt, der Mensch hangelt sich mit seinen Ohren an bestimmten Klangsymbolen entlang und kann denen etwas entnehmen, eine Entwicklung, eine psychische Entwicklung entnehmen. Ich kann damit erzählen. Ich als Komponist kann natürlich nicht Wagner schreiben, aber ich muss dieses Prinzip auch bedenken, wenn ich eine Oper schreiben will. Das heißt, ich muss das Libretto vorher so strukturieren, dramaturgisch strukturieren, dass ich Flächen habe, die einander verwandt sind und die das Stück klammern von vorn bis hinten und sich dann jeweils immer noch ein Stückchen weiterentwickeln. Also ein Feld A wird zu einem Feld A', zu einem Feld A'', dann kommt dazwischen das Feld, die Felder B und C und so weiter. Und das habe ich jetzt in diesem Roman dann so auch gemacht, dass ich, also es sind bei mir 25 Szenen, und die sind nochmal strukturiert, und zwar so, dass sie in einzelne Abschnitte gegliedert sind, die von sogenannten Abfahrten in meiner Oper gestaltet sind. Also man kann es so sehen, diese Abfahrten, das sind immer in der Geschichte, dann fahren die raus mit dem Auto und dann treffen die auf diese komische Familie Friedemann, die ja vielleicht noch kommen sollte, oder auf irgendwelche anderen Dinge. Ja? So. Aber diese Ausfahrten in den Roman habe ich genommen und habe daraus ein eigenes Klangsymbol gemacht, sodass der Hörer auch immer wieder sieht, aha, jetzt geht's neu los. Und dieses Klangsymbol, da bin ich im Roman nicht fündig geworden. Und dann mache ich es halt so, wie man es im Regietheater manchmal macht. Ich habe einen fremden Text genommen. Und es gibt einen Dichter, der, ich sag's mal so, vom Punk her ähnlich intelligent ist oder in die Liga gehört hier wie Herrndorf. Und das ist der Christian Morgenstern. Der ist zwar 1914 schon verstorben, man musste Gott sei Dank diesen brutalen Krieg nicht mehr erleben. Aber er hat ein Gedicht geschrieben, die zwei Parallelen. Und das erzählt also von zwei Parallelen, die niemals zusammenkommen wollten und in der Ferne da oben plötzlich dann zusammenkommen und im Licht vergehen. Wunderbar, ja? Und ich habe dieses Gedicht, es sind mehrere Strophen und so weiter, dann in verschiedener Form immer wieder aufleuchten lassen als Beatbox-Nummer, ja, oder als, also in irgendeiner Form, die immer auch sehr treibend ist, sehr rhythmisch ist, und somit hat diese Oper eine sehr straffe Struktur bekommen, und ich konnte es mir tatsächlich leisten, die mir wichtigen Szenen, auch die danach kamen, ja, den Gerichtsprozess und all diese Dinge, die konnte ich dann mir leisten, wirklich da rein zu tun, weil sie eben für mich in dem Stoff von höchstem Wert waren. Wie spricht Herrndorf über Gerechtigkeit im Justizwesen, ja, über Verhältnismäßigkeit, ja, oder die Sache eben tatsächlich mit dem Coming Out und so, das waren für mich sehr, sehr wichtige Sachen. Ich habe ja auch Kinder, und ich sehe, was die sind jetzt schon herangewachsen, und sehe, was die suchen, was die wollen, worüber die sprechen, ja, und er hat genau diese Dinge besprochen, und deshalb diese Szenen rausschmeißen, habe die dann aber so strukturieren können, dass es tatsächlich nicht langweilig wurde. So, wenn man das dann hat, dieses Szenario, dann muss das Buch natürlich zu einem, hier wird es ja in einer Ich-Form erzählt, das heißt, es müssen Dialoge konstruiert werden, sie müssen in einen Rhythmus gebracht werden, der komponierbar ist, und sie müssen natürlich auch mit Schnitten versehen werden. Ich muss immer wieder schauen, wo ich einfach nur Musik spielen lassen kann, damit ich auch Text spare. Ja, also Oper heißt immer Text fressen, und das heißt auch Text sparen. Dann wird daraus ein sogenanntes Particelle komponiert. Das ist eine kleine Partitur, die noch nicht alle Instrumente enthält, wo man ein paar Notate macht, Klarinetten oder Posaunen oder so. Aber die Gesangslinie ist dann schon da. Dann wird daraus ein Klavierauszug hergestellt, und den müssen dann die Sänger kriegen. Und das ist dann schon der Moment, wo die Komposition fertig sein muss. Im Gegensatz zum Schauspiel können wir uns das nicht leisten, dann nochmal rumzudoktern, weil die Sänger müssen schwierigste, bei mir sind ja auch sehr, sehr virtuose Koloraturen, die ich da benutze und alles Mögliche, das geht ja richtig da die Post ab oftmals. Und die müssen das auswendig lernen und sehr üben über Monate. Und das wäre für mich von mir respektlos, wenn ich sagen würde, also pass mal auf, Hauptprobe, schmeiß mal raus, hat nicht funktioniert. Ja. Jetzt nehmen wir was anderes hier und jetzt. Ne, da würde ich meine Sänger auflaufen lassen, das ist Mist, macht man nicht. Also in der Oper. Ja. Man kann zwar mal was schneiden, wenn was nicht funktioniert, aber man kann nicht von den Sängern verlangen, was Neues dann zu studieren. Und erst dann wird die große Partitur instrumentiert, dann werden die Stimmen ausgezogen, Partitur wird verschickt, die Stimmen kommen dann die Orchesterstimmen kommen zum Orchester, und dann geht es, währenddessen laufen schon die szenischen Proben am Theater mit Klavier. Ja, und dann 6 Wochen vorher läuft dann der Countdown, dann sind die Endproben dann dran. Und so 2 Wochen vorher die sogenannten BOs, Bühnenorchesterproben, die dann mit einer großen langen Hauptprobe oder 2 großen langen Hauptproben, Generalproben enden, und dann sitze ich so aus und schwitze.
Und ich glaube, wir sitzen jetzt so ähnlich, weil wir unbedingt was sehen und hören wollen. Szene ist Familie Friedemann.
Genau.
Können Sie ein paar?
Da kann ich was zu sagen. Also das ist natürlich so in dem Buch, da kommen die beiden Jungs dann, es gibt dies und das und so, allerlei Ausfahrt, würde ich dann mal sagen. Ja. Und die kommen dann und wollen was zu essen haben. Die haben einfach Knast und auch kein Geld mehr so richtig und so, sieht doof aus. Und dann treffen die auf so einen komischen, also so einen Jungen, der so einen naseweißen Jungen, und den fragen die, wo gibt es denn hier einen Supermarkt? Und da sagt, hä? Ein Supermarkt? Mama, die wollen Essen kaufen im Supermarkt. Und es stellt sich heraus, dass es so eine abgedrehte Ökofamilie ist, die irgendwie so einen ganz eigenen Stil lebt. Die kommen dahin zu dieser Familie, werden dann eingeladen von der Mutti, dürfen sich am Tisch niederlassen und dann fangen sie an zu essen. So irgend so eine Ökopampe auch.
Easy peasy.
Ja, genau. Reis mit Pampe, irgendwas so. Das
sieht grausig aus, aber
finden das dann
toll,
aber
oder?
Super. Ja. Schmeckt dann aber total klasse, das Ding. Und dann gibt es einen Nachtisch und dieser Nachtisch wird verteilt nach einem System, nämlich einem Quiz. Die Mutti fragt dann aus Harry Potter und aus allen möglichen anderen Dingen der Politik und so weiter, was irgendwelche Fragen und die und wer zuerst da ist, bekommt die Himbeeren. Ja, so. Und so ist das gestaltet und so weiter. Der Witz an dieser Geschichte ist, dass als ich diesen Text gelesen habe, konnte ich mich nicht halten vor Lachen, denn ich hatte lange Zeit, habe ich auch unterrichtet, auch Musiktheorie. Und in einer meiner Theorieklassen war genau die Kinder einer solchen Familie. Drei. Ein Junge, zwei Mädchen. So, und diese drei Kinder, von denen war eine wirklich hochbegabt und die zwei anderen hielten sich für hochbegabt. Der Junge eben auch. Und der Junge hat immer, wenn der eine Aufgabe nicht gekonnt hat, vor Wut den Kopf auf den Tisch gedroschen und wurde dann von seinen Schwestern unter den Tisch getreten, er soll sich benehmen und so weiter. Ja? So, und das ist genau diese Familie Friedemann. Ich habe genau das komponiert, was ich da erlebt habe. Dann habe ich den Kindern das irgendwann mal vorgestellt und die waren not amused. Soweit die Anekdote.
Okay, dann schauen wir jetzt.
Fehlt. Das ist tatsächlich so. Das ist mir unterlaufen, aber das hat auch einen Grund, nämlich der, ich vergesse den nämlich immer wieder, der dann einfach hingeschmissen hat, weil er ein bisschen beleidigt war, hieß er Köhler, Horst Köhler, der fehlt bei mir. Genau, den habe ich dann tatsächlich vergessen, also weiß nicht warum.
Die beiden wollen Essen kaufen. Im Supermarkt. So, so.
Thank you.
zu alledem? Also, das ist eine Frage an Sie alle drei. Oft hat man auf dem Theater ja die Möglichkeit, hinterher mit Zuschauern zu reden und die haben das Bedürfnis, einem auch viel mitzuteilen. Beim Film ist das schwieriger oder gab es nach der Premiere irgendein Publikumsgespräch?
Ja, Premieren sind ja immer seltsame Veranstaltungen, also da will ja auch niemand sagen, dass mir der Film nicht gefallen hat. Aber ich habe schon, also ich hatte zwei Arten von Rückmeldungen. Das eine ist, dass viele Leute auch Angst hatten, den Film zu gucken, weil sie den Roman so liebten und sie wollten sich den nicht kaputt machen. Aber die meisten, die dann doch irgendwann, oder ich hatte öfter dann gehört, ich hatte Angst, ihn zu gucken, ich habe ihn dann geguckt und mochte ihn sehr. Witzigerweise hatte ich auch eine Beobachtung gemacht, und zwar, dass Leute, die den Roman kurz, bevor sie den Film geguckt haben, gelesen haben, gesagt haben, wie sehr der Film vom Roman abweicht. Und bei Leuten, bei denen das schon ein paar Jahre her war, dass sie den Roman gelesen haben, die meinten, ja, der Film ist ja eigentlich genau wie der Roman. Mhm. Also wie frisch die Erinnerung daran war. Ja. Aber generell habe ich eigentlich sehr gutes Feedback, also bis heute auch. Also viele halten es auch für eine schöne Literaturverfilmung, das muss man auch fertig groß anrechnen, der im Gegensatz zu vielen Komödien aus Deutschland, wo ich finde, dass sie sich über die Figuren erheben und Leute lächerlich machen, das macht Fatih wirklich gar nicht. Und selbst die Familie Friedemann, die kommt da eigentlich ganz liebenswert rüber. Und dadurch hat der Film eigentlich so einen ganz, ganz guten Geist. Es weht so der gleiche Geist wie der Roman durch den Film, auch wenn er doch an vielen Stellen abweicht.
Und das ist eigentlich die schwierigste Kunst bei einer Adaption, würde ich denken, oder? Dass man das Gefühl hat, natürlich kann, was der Film zeigt, was die Oper zeigt, was das Theater zeigt, kann nicht eins zu eins wiedergeben, Gott sei Dank. Aber dass das Publikum das Gefühl hat, aber das ist es genau, selbst wenn es das nicht genau war. Ich meine, also das ist das größte Kompliment, das Sie bekommen können.
Da gibt es auch noch eine Sache, die wir sehr umgestellt haben, das ist das Ende. Der Roman endet ja damit, dass die Mutter die ganzen Sachen da besoffen in den Pool schmeißt und Chick springt dann auch rein und der letzte Satz des Romans, ja, ich freute mich wahnsinnig, weil man kann die Luft zwar nicht für immer anhalten, aber ganz schön lange, ne? Aber ziemlich lange. Und dieses Gefühl, dass man diesen Moment festhalten will, da hatten wir dann überlegt, wie können wir das filmisch lösen? Weil wir wollten dann nicht im Pool aufhören. Das passieren noch eine Reihe von Sachen nach. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann springen wir halt zurück zu einem Moment in dem Film, wo Isa, Mike und Chick sich verabreden, dass sie sich in 50 Jahren nochmal wieder treffen wollen. Weil wir damit eigentlich dieses Gefühl, den Moment festhalten zu wollen, quasi zeigen. Indem wir einfach zu diesem Moment wieder zurückgesprungen sind. Und vom Gefühl her hat da sich das so etwas Ähnliches eingestellt wie beim Ende des Romans. Also wir hatten das versucht dann filmisch umzusetzen, dieses Gefühl, das im Roman beschrieben wird. Aber wir dachten, wenn wir da im Pool aufhören, das löst sich nicht wirklich auf.
Ja. Das ist ganz spannend, weil wir in diese Stelle genutzt haben. Also wie wird, also welche Zeit empfindet man beim Theaterschauen? Ist es die Zeit, taucht man in die Geschichte ein? Ist es die Zeit der Geschichte? Oder wie habe ich auch ein zeitliches Gefühl zu dem Jetzt, in dem wir alle miteinander sind? Das meinte ich auch eben mit der Situation des Erzählens. Und wir haben genau die Stelle, die jetzt Lars gerade genannt hat, immer genutzt, um, also da, sie sitzen da, ritzen auf einem Berg was ins Holz und überlegen, versprechen sich, schwören sich in 50 Jahren, sich da wieder zu treffen. Und bei uns ist es dann so, dass sie aus dieser Landschaft ein bisschen nach vorne drin zum Publikum und sagen, okay, und dann der Schauspieler, der es sagt, nimmt immer den Tag, okay, wir treffen uns heute und dann sagt er, am 14.07.2000, danke, 2070, wieder genau hier und spielt mit dem, dass Zeit und Ort jetzt hier ist. Also je länger wir es spielen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Schauspieler das halten, deswswegen gibt es eine ähnliche Stelle, aber mit dem gleichen Impuls, wie kann man die theatral lösen und wie kann man dieses Versprechen aus der Geschichte rausholen zu dem Moment von, okay, lass uns alle schwören, dass wir uns jetzt hier im Brechthaus wieder treffen.
So. In der Musik konnte ich das tatsächlich anders machen. Ich habe immer noch ein anderes Medium, da kann ich noch mal in die Vollen greifen. Also ich habe tatsächlich die Schlussszene nutzen können, und zwar der Moment, wo Mike in den Pool springt, ja, die schmeißt tatsächlich alles rein, es rumst richtig bei mir da und so, und dann springt der Mike in den Pool, und diesen Moment habe ich stehen lassen, also in der Luft sozusagen, habe ich ihn stehen. Es gibt früher bei diesen, bei so Stars, ne, die fliegen dann, die schmeißen sich von der Bühne und fliegen dann ins Publikum. So, und das sind so Momente der Ewigkeit. Und das habe ich dann so auskomponiert, dass es tatsächlich so ein Riesenorchester gibt, so eine Blubber, so ein großes paradiesisches Blubber. Da hört bei mir die Zeit dann wirklich auf. Und das funktioniert. Aber auch die Regisseure in jeder Inszenierung müssen sich da was einfallen lassen. Es darf ja nicht 1:1 kommen, aber so, dass es trotzdem in den Köpfen funktioniert. Aber das ist mir dann auch egal. Meistens kommt was Tolles bei raus.
Und das Publikum, was hat es gesagt?
Ja, das nochmal, das ist ja sozusagen die Premiere, würde ich auch sagen, das ist schon lange her. Also ich habe jetzt sozusagen, dadurch, dass das, jetzt begleite ich die Vorstellung ja nicht mehr sozusagen von Vorstellung zu Vorstellung, das ist sehr positiv aufgenommen worden. Wir haben ja auch eben die, von vornherein die Begrenzung, damit aber auch die Möglichkeit, dass wir uns wirklich in einem anderen Medium befinden, dass wir eher versucht haben, wie können wir dieses innere Bilder sehen, noch mehr aktivieren. Da gab es jetzt keine so Fragen von, ist das jetzt nicht so wie das Buch? Und was glaube ich, Leute überrascht hat, erst dann später drüber sprechen, wie viel wir rausgelassen haben. Also das ist wieder diese Frage, wie schafft man eine gute Fassung, in der das wirklich man das nicht merkt, weil man eine bestimmte Haltung eben wieder gibt so da drin. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert, ja. Und es ist so, zwischendurch krieg ich immer noch mal so Briefe von Klassen weitergeleitet und so. Ja, aber das ist schon, merkt man ja, was das für einen Wert hat, dass das so lange schon geht.
Ja. Und bei der Oper?
Ja, da ist es ja immer so, die Oper, das Publikum ist ja doch schon häufig recht betagt. Das ist echt ein Problem bei den Theatern. Und deshalb... weil ich dagegen auch vorgehen möchte, weil Oper für mich eine Kunst ist, die im Saft des Lebens steht und stehen muss und alle Generationen packen muss und so weiter. Deshalb habe ich ja ein spezielles Idiom entwickelt. Jugendoper nennt sich das. Also Theater rufen mich deswegen auch an, weil ich wirklich gezielt für Publikum schreibe, dass vor allen Dingen das Publikumssegment zwischen 16 und 40 greift, das sonst in der Oper schwer vertreten ist. Die anderen kommen dann auch alle mit, aber da will ich hin. Und ich habe da bestimmte Dinge, die ich einerseits in der Dramaturgie verwendet habe. Die zeitgenössische Oper im Allgemeinen heute ist von der Dramaturgie, von der Schnelligkeit der Szenen immer langsamer geworden. Ja, die frühe Oper war rasend schnell, die Barockoper und auch bei Mozart, das geht da, die passt ab und so weiter. Und das ist dann, Franz von Assisi hat 5,5 Stunden in 3 Bildern, man muss sich das mal vorstellen. Ja, tolle Musik, aber es passiert eigentlich nichts auf der Bühne. Ja, also wird gepredigt und so, aber ja. So, und das ist für mich einer der Gründe, weil diese Generation, wovon wir jetzt sprechen, ist gebildet, ästhetisch gebildet durch den Film, durch schnelle Verkehrsmittel und vor allen Dingen durchs Internet und alles, was damit zusammenhängt. Ja? Das heißt, sie können nicht nur, sondern sie wollen vor allen Dingen schnelle Schnitte haben, schnell umdenken, schnelle ästhetische neue Situationen haben. Das muss rasend schnell gehen und das finden die cool. Nicht nur cool, sondern dann fühlen die sich zu Hause und fühlen sich angenommen und mitgenommen. In diesen langsamen Einstellungen einer großen Oper kommen sie, da fühlen sie sich dann halt manchmal nicht mehr zu Hause. Und genau das habe ich gemacht. Also deshalb, diese Oper hat 25 Szenen, andere haben manchmal 36 Szenen. Manchmal sind die Szenen nur, wie bei Entgegen die Wand habe ich eine Szene, die ist 4 Sekunden lang. 4 Sekunden, ja. Also es geht ganz schnell und das stellt natürlich die Regisseure und Bühnenbildner vor große Herausforderungen, aber die arbeiten sehr schön dann oftmals mit Abstrahierungen und so und das funktioniert super. Und das Zweite ist, dass ich sehr melodiebetont arbeite, also das Zentrum meiner Musik ist die melodische Rhythmik, das heißt, ich arbeite nicht so sehr wie viele meiner Kollegen mit Klangflächen und so, sondern mit sehr, sehr flexibler Melodik und mit einer sehr kompakten Rhythmik, die auch von Afrika und vom Balkan her mit bestimmt ist und die für sich spricht. Da braucht man nicht. Und das Dritte ist, dass die Themen, die ich da verhandle in diesen Opern, immer auch, also da sehe ich absolut drauf, immer auch diese Generation bis 40 sehr, sehr direkt betreffen. Und das heißt, und oftmals auch gerne ein Jugendchor mit bei, aber irgendwelche Jugendlichen, Jugendchor meistens, sodass die dann auch ihre Freunde mit reinnehmen ins Theater. Ja, da bin ich, ja, ne? So, und ja, und das alles zusammenführt dann dazu, dass tatsächlich ich noch nie ein Erlebnis hatte bei einer Premiere, das nicht so war, dass nämlich sich noch nie die Jugendlichen nicht wirklich damit identifizieren konnten. Einerseits die natürlich auf der Bühne waren, Kinder auch, ja, bei Crusades, eine Oper über den Missbrauch von Religion, hatte ich einen 61 kopfstarken Kinderchor, der so fantastisch sang und so begeistert war davon, dass ich jedes Jahr zu Weihnachten von denen dann hält der Chorleiter, der lässt sie immer, fragt sie immer, was wollt ihr jetzt singen? Die haben so eine Party und dann singen die Szenen aus meiner Oper und der nimmt das Telefon und dann schickt er mir das immer so. Das, und ich bin total erfreut natürlich. Aber das heißt, dass ich möchte, dass die Kinder und Jugendlichen das zu ihrem eigenen machen und das führt dazu, die können sich dann identifizieren, das ist ihrs geworden, ich gebe das auch so ab dann und es ist einfach ihrs. Und na klar, wenn Kinder und Jugendliche sich identifizieren und was gefunden haben, was zu ihnen gehört, dann feiern die, dann ist es völlig klar und das ist ein tolles Erlebnis auch.
Und haben Sie alle drei nach Chick auch wieder Adaptionen gemacht? Sie haben Fabian von Erich Kästner inszeniert, Sie haben The Circle zu einer Oper gemacht und Sie haben Our House zu einem Filmstück gemacht.
Und gerade noch einen anderen Roman adaptiert von Joachim Meyerhoff.
Ah.
Der alle, hoffentlich nächstes Jahr gedreht wird.
Alle Vögel fliegen hoch. Nein, wie hieß es?
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?
Ah, okay. So, meine Frage ist, nach allem, was Sie erzählt haben, hat es unheimlich viel Spaß gemacht, Chick zu machen in Ihrer jeweiligen Kunstform. Und ist auch so intensiv im Umgang mit ihrem jeweiligen Medium gewesen, dass ich mich fragte, in die Arbeiten, die danach jetzt gekommen sind, sind da irgendwelche Erfahrungen aus der Chick-Arbeit eingeflossen? Haben Sie da irgendwas, in Anführungszeichen, gelernt bei dem, was Sie selbst gemacht haben?
Also, ich habe vorher schon Romane adaptiert für die Bühne und habe es danach auch gemacht. Das war jetzt nicht sozusagen die Initiation. Und da gibt es sozusagen Dinge, die auch schon davor in der Entwicklung waren. Also zum Beispiel für mich diese grundsätzliche Frage von Figur, Identität, Sprache. Wer spricht wie? Und sagen, vielleicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das finde ich ein großer Verdienst von Herrndorf ist, dass er Jugendliche zeigt, aber ich würde es nie behaupten, dass er versucht, Jugendsprache zu schreiben, sondern er versucht, einen eigenen Sound zu kreieren, oder Ton, so, und in dem können sich Leute wiederfinden. Und das lässt auch, weil ich meine, wenn man jetzt überlegt, dann dürfte jetzt kein Jugendlicher mehr das interessant finden, wie man vor 10 Jahren gesprochen hat, sozusagen, da drin. Ja, das ist ja schon wieder was anderes. Aber er versucht, das Eigene zu finden und zeigt immer, dass er bietet sich nicht an. So. Und diese Suche nach einer Form, ich finde, das sieht man ja auch in dem Ausschnitt der Oper total gut, dass eigentlich eine Identifikation, wenn man davon weitergeht, eine Identifikation von Zuschauerinnen und Zuschauern möglich ist durch eine Distanz der Leute, die es machen. Also dadurch, dass ich nicht dass bei mir jetzt zum Beispiel diese beiden Spieler, die waren damals, wir waren dann Mitte 20, so jetzt, oder die waren Mitte 20, als sie es gemacht haben, jetzt sind sie Mitte 30, und egal, ob sie Mitte 20 oder Mitte 30 sind, sie waren nicht 15 oder 16. Und ich finde es nicht schrecklicher im Theater für junge Menschen, als wenn Mitte 20-Jährige behaupten, ich bin total nah dran, so, sind sie im Zweifelsfall vielleicht manchmal sogar noch weniger als Ältere, die wieder Kinder haben, die wieder sich auch diese Distanz auch selber zugestehen und das wissen. Und Und das macht der Ton des Buches, und das haben wir versucht mit dieser Rollenverteilung zu machen, dass man immer dabei ist, wie jemand eine Rolle ergreift und etwas mit der versucht und nie behauptet, das zu sein. So. Und dieses etwas ergreifen oder eine gemeinsame Einladung aussprechen, kommt, wir stellen uns das mal vor, wie das wäre. Das ist, glaube ich, auch ein Erfolg des Buches, dass das Buch eigentlich sagt, kommt, jede Leserin, jeder Leser, wir stellen uns noch mal vor, wie das wäre, das zu sein. Und von welchem Zeitpunkt deines Lebens du das auch aus tust, ob du jetzt wirklich gerade 15 bist oder ob du 50 bist, so, und dir das vorstellst, das ermöglicht diesen Zugang. Und das ist was, was mich generell fürs Theater, also ich meine, jetzt, wir sitzen im Brechthaus, ja, Thema Distanz, interessiert, dass eigentlich dadurch, dass eine Spielerin, ein Spieler ein Bewusstsein hat über eine Distanz, dass dadurch erst Identifikation möglich ist. Und das interessiert mich an Prosa-Adaptionen, das ist dann auch weitergegangen, aber hat jetzt nicht, sozusagen, da war Chick ein Stück auf dieser Reise sozusagen.
Ja, also aus der konkreten Arbeit habe ich was gelernt. Das hat jetzt oft weniger wirklich mit dem Stoff zu tun, sondern einfach handwerklich, dass man da Sachen mitnimmt. Da habe ich auch viel von Fatih Akin gelernt, der das auch sehr auf eine sehr angenehme und auf Augenhöhe Art und Weise gemacht hat. Also der hat nie von oben herab mit mir gearbeitet, sondern das wirklich als Partnerschaft angesehen. Und da habe ich ein paar Sachen handwerklich einfach mitgenommen, die ich dann noch in späteren Arbeiten wieder aufgenommen habe.
Okay. Und, Herr Vollmer?
Ja. Also in meiner Arbeit ist es ja mal so, erstmal ist es so, man trifft immer auf einen neuen Stoff, ne? Neuen Stoff, ja, der ein paar andere Herausforderungen stellt. Das merke ich immer wieder. Aber trotzdem nehme ich tatsächlich von Oper zu Oper immer was Neues mit. Also ich lerne tatsächlich von Oper zu Oper immer etwas dazu. Also zum Beispiel bei Lola Rent musste ich den Stressfaktor Zeit. Ja, das ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstoff, ja, den ich auch zur Hochgeschwindigkeitsoper machen musste. Und um das auf der Bühne zu machen, weil auf der Bühne kann man ja nicht so viel rumrasen und so, habe ich dort dann Rossini studiert. Was hat er mit den Stimmen gemacht, dass er diese Koloraturen so hingesetzt hat, dass die auch singen können? Ja, das ist ja immer, in der Oper muss man immer Kompromisse machen mit dem, ich sag's mal so brutal, mit dem Material, mit dem organischen Material. Das ist hier so ein Muskelpacken, der aber auch nur Grenzen hat. Ich muss ständig damit rechnen, okay, ein Sopran hat die sogenannte Tessitur, das ist der Mittelbereich der Stimme, wo er sehr gut singen kann. Dann gibt es einen Knall, den Registersprung oder Passaglio, sagen die, und dann geht es nochmal hoch und dann ganz oben, bei manchen Sopranen gibt es nochmal einen richtigen Punkt und bei manchen wird es dünn. Ja? Ich muss dann ständig mit den Sängern sprechen, muss den Noten vorlegen, kriegt er das hin und wie kommt ihr da hin? Chromatisch oder mit einem Schuss, ja, und sowas alles. Und das habe ich dann auch bei Rossini nochmal studiert, sozusagen, wie der solche Melodien machen kann, und zwar genau diese Koloraturen. So dieses, ja. Und das macht einen unglaublichen Stress, also positiven Stress. Man kann mit wenig Mitteln einen Zug reinkriegen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wunderbar. Und das habe ich bei Lola Rent das erste Mal benutzt dann. Und seitdem habe ich das als Tool hier in meiner Toolbox drin und kram das immer wieder raus, wenn ich es mal brauche. Ne? Okay. Und jetzt hier bei Chick war es tatsächlich dann, dass ich in dem Roman gefunden habe, diese Kreuzung zwischen diesem Thema der zwei Jugendlichen, insofern Jugendsprache, wenn nicht verbal gemeint, ja, ist dann dem Punk und dieser tiefen dahinterstehenden Philosophie, diese Kreuzung. Und das heißt, ich habe den Punk neu in den Fokus oder überhaupt mal den Fokus gezogen und mich damit beschäftigt, was ist denn eigentlich Punk? Und habe gesehen, was es für eine auch für eine wichtige, ja, Subkultur ist. Dann natürlich habe ich Nina Hagen, die eine ausgebildete, wie man ja hört, Sängerin ist, aber wie die das macht mit dieser Spreizung der Stimme und so. Und also dieses Klangsymbol habe ich jetzt auch in meiner Toolbox. Also ich weiß jetzt, dass ich auch Punk benutzen kann, ist ja dann hier auch beim Schweinelaster, da geht es ja richtig los bei mir in der Oper mit einer Metal-Gitarre und so. Das kann ich benutzen und gleichzeitig kombinieren mit der rossinischen Koloratur und da geht bei Bedarf dann wirklich die Hölle ab. Und so bin ich jedes Mal dabei, immer noch ein kleines Detail mir her zu machen, neu zu feilen sozusagen und in meine Toolbox zu stecken. So funktioniert das bei mir.
Ich habe gerade nochmal drüber gedacht, also so nach so Folgen danach, ich finde eigentlich, je weniger für meine Arbeiten, sondern wie ich danach Herrndorf, ihn durch sein Werk kennengelernt habe, weil ich finde ja, das Chick hat so eine einzigartige Stellung in seinem Werk und dann war ich danach natürlich total neugierig, habe alles gelesen, habe gelesen, was da davor war, was danach war. Und man könnte ja sagen, da gibt es Chick und dann, ich wette, dass natürlich viele Leute, egal ob Theater, Film oder Oper, gesagt haben, okay, wo ist da noch mehr? Was lauert noch? Was können wir noch nehmen? Und dann fängt man an zu lesen und merkt, die ganzen anderen Sachen sind alle, und das ist ganz toll, jeder auf seine Art und Weise nochmal anders. Ja. Also das, Bilder deiner großen Liebe haben vielleicht ein paar Leute gelesen, aber Sand, ich hatte jemand von Ihnen Sand gelesen.
Ja, ich habe es versucht.
Ich finde es ganz toll, und zwar ganz anders, ganz esch. Also, und was ich so super finde, das ist so, ich würde sagen, es ist wie nennt man das? Uneinnehmbar. Also es ist so, es lässt sich nicht einnehmen. So, also man, da kommt da als Theatermensch, denkt, ne, ich habe ja den Impuls auch selber, ich sage es über andere, aber eigentlich meine ich mich selber. Guckt so, was könnte man denn jetzt noch machen? Und dann liest man Sand, ich finde es total, das sind so Bücher, man liest, wenn ich es total toll, aber lass bloß die Finger davon.
Ja, ja. So. Ja. Mein liebstes Buch von ihm, Sand. Ja.
Oh. Ordentlich, ordentlich. Ich hatte Albträume danach.
Ja, es ist düster, ja. Aber auch sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Aber es ist wirklich so wie so ein böser Bruder von Chick. Ja. Also wo Chick einen warmen Gefühl entlässt, entlässt einen Sand mit einem ganz anderen Gefühl.
Ja. Und es hat unendlich viele Temperaturen, dieses Buch, in sich. Und das allein, denke ich mir, wäre bei eigentlich kaum einer Handlung in diesem Sand. Also es wird immer viel Handlung vorausgesetzt und dann kommt wieder jemand zu Schaden und jemand wirft Tabletten ein und irgendein Geldkoffer ist verschwunden und so weiter. Also die Levels ändern sich, die Temperaturen des Erzählens ändern sich und wie oder auch warum man das in eine andere Kunstform bringen sollte, ich wüsste es nicht.
Das ist schwierig.
Ich danke Ihnen so sehr für diesen Abend. Es war ein solches Vergnügen für mich und ich glaube auch für Sie. Und ich freue mich einfach auf die nächste Gelegenheit, wieder mit Ihnen zusammenzutreffen.
Tausend Dank. Danke.